Ich würde Sie gerne einzeln begrüßen, aber ich habe total Angst, dass ich jetzt den Namen doch wieder vergessen habe, obwohl es könnte vielleicht hindern. Aber ich mache es mal allgemein. Also all diejenigen, die jetzt heute zusätzlich hier mit hierher gekommen sind, freue ich mich total über das grundsätzliche Interesse. Und ich habe auch die Hoffnung, dass Sie vielleicht bei den Proben mal vorbeischnuppern und vielleicht auch sich dann ein bisschen längerfristig darauf einlassen. Ich habe gerade der Frau, ich glaube, der Frau Riemenschneider, ne, wo sitzen Sie da? Ne? Mit Ihnen hatte ich da gerade drüber gesprochen und mit Frau Strube. Das ganz grundsätzlich, also ich versuche noch ein bisschen Zeit zu schinden, weil vielleicht noch der ein oder andere Nachzügler kommt. Und es ist aber auch sinnvoll, das, was ich sage, dass man sich bei einem neuen Projekt ruhig eine Zeit lang wirklich darauf einlassen sollte, um sich die Chance nicht entgehen zu lassen, dass man richtig Feuer fängt. Also wir haben das in den vergangenen Jahren, das können wir wirklich von der Gilde aus sagen, bei fast jedem der Projekte war es ein Start, der erstmal anlaufen muss. Ganz extrem war es beim Volkslied. Interessanterweise, also das, was jetzt vielleicht andere als, einfach als Resultat hören konnten, was unheimlich erfrischend rüberkam, war doch, das kann ich schon sagen, war eine schwere Geburt. Aber daraus ist dann ein kerniger Johannes geworden. Und so ist es vielleicht bei manchen auch für den Brahms, also zumindest für diejenigen, die jetzt nicht so absolut Klassik, mit Klassik so groß geworden sind. Ich glaube, dass man sich da sehr schön gerade in dieses Werk auch reinfallen lassen kann, weil es gerade die Emotionen eben ganz stark anspricht. Und deswegen ist der Zugang, muss man also jetzt kein Klassikkenner sein, um trotzdem Zugang gewinnen zu können. Ich könnte jetzt auch einiges zur Persönlichkeit von Brahms erzählen. Mir ist aber klar, wenn wir eine Stunde und 10 Minuten in einer Aufnahme hören wollen, vielleicht kürzen wir ein ganz kleines bisschen, dann bleibt gar nicht mehr so viel Redezeit, zumal wir jetzt auch ein bisschen später beginnen. Deswegen fasse ich mich mit der Biografie von Brahms so kurz, indem ich so gut wie nichts dazu sage, außer so ein paar Dinge, die immer mal während des Vortrags vielleicht hervorblitzen. Ich empfehle aber sehr, dass Sie sich oder ihr euch, Entschuldigung, das soll trotzdem ein allgemeines Sie, aber ich bin mit den meisten aus der Gilde auf Du, deswegen schwimme ich so ein bisschen dazwischen, dass Sie sich vielleicht auch immer wieder mal mit Musik von Brahms vertraut machen. Und ich habe da ein Zitat gefunden, da muss ich wirklich lächeln. Also ich bin mit Musik groß geworden. Ich bin absolute Klassikerin von klein auf sozusagen. Und ich habe Brahms immer geliebt. Ich lag auf dem Fußboden, habe Brahms-Symphonien gehört und war völlig geflasht. Ich habe die beiden Brahms-Klavierkonzerte gehört. Das Violinkonzert ist zum Heulen schön, der zweite Satz. Diese Musik zumindest, die würde ich Ihnen sehr ans Herz legen. Und eigentlich erschließen sich, so dachte ich auch immer, die Symphonien auch sehr gut, auch wenn sie teilweise ein bisschen spröde sind. Also auch so ein bisschen Sprödigkeit, Sprödigkeit, wie auch immer. Das ist schon auch ein Wesenszug sozusagen in den Kompositionen von Brahms, genau wie der ganze Typ Johannes Brahms auch spröde Charakterzüge hatte. Aber bei dem Requiem wiederum ist wenig Sprödes zu finden. Das erschließt sich eigentlich ganz erstaunlich gut. Und wenn ihr euch mit diesen Symphonien und, wie gesagt, Klavierkonzerte, Violinkonzert vielleicht mal befasst, dann umso mehr. Dann ist auch dieses Requiem wird ganz wunderbar verstanden. Und ich habe eine Anekdote gefunden, da musste ich sehr lachen. Also ich zitiere jetzt hier mal wörtlich aus dem Internet. Mit seinen Sinfonien stellte Brahms nicht nur das allgemeine Publikum, also zur damaligen Zeit, muss ich dazu sagen, ne, sondern auch seine Freunde auf eine harte Probe, da sie teilweise keinen leichten Zugang bieten. Schon über seine erste Sinfonie notierte er: Nun möchte ich noch die vermutlich sehr überraschende Mitteilung machen, dass meine Sinfonie lang und nicht gerade liebenswert ist. Das finde ich wiederum so charmant, das so darüber zu schreiben. Und wie gesagt, ich habe es gar nicht so empfunden. Die erste Symphonie, ich brauche nur dran zu denken, es stellen sich schon wieder die Härchen auf im positiven Sinne. Es ist einfach, ich kann es nicht in Worte, das muss jeder für sich in Worte beschreiben, wenn er es hört. Und wenn jemand sagt, ich kann damit nichts anfangen, dann ist es auch gut. So, auch bei den weiteren Sinfonien arbeitete Brahms mit Harmonien, die das Publikum nicht nachempfinden konnte oder mochte, zur damaligen Zeit. Wie gesagt, ne, heute erschließt sich uns automatisch diese Musik leichter. Eine Klavierprobe des ersten Satzes der komplexen vierten Sinfonie kommentierte Eduard Hanslick, also ein ganz berühmter Wiener Musikkritiker, mit den Worten: Den ganzen Satz über hatte ich die Empfindung, als ob ich von zwei schrecklich geistreichen Leuten durchgeprügelt würde. Auch charmant, diese Art der Kritik, weil es waren immerhin zwei schrecklich geistreiche Leute. So viel zu dem, zum damaligen Empfinden zu diesen großen Werken. Wobei man dazu sagen muss, dass, oder ich nehme es einmal vorweg, dass das Brahms Requiem an sich auch zur damaligen Zeit fantastisch aufgenommen wurde von dem Publikum. Brahms wurde auch schon damals als Nachfolger Beethovens bezeichnet. Also und genau der gleiche, nee Quatsch, es war Hans von Bülow, der sagte dann, dass Brahms erste Sinfonie sozusagen die 10. Sinfonie von Beethoven sei. Und Brahms soll auf die Bemerkung über Ähnlichkeiten zwischen Beethoven und Brahms eben geantwortet haben: Jawohl, und noch merkwürdiger ist, dass das jeder Esel gleich hört. Also ich erzähle es bewusst, um einfach so ein bisschen kleine Facetten seiner Persönlichkeit da auch schon mal herauszunehmen. Also er gehört als einer der absolut großen Komponisten des 19. Jahrhunderts, also des Zeitalters der Romantik. Er hat hochromantisch geschrieben, es wird ja so unterteilt, ne? Frühromantik, Hochromantik, Spätromantik. Aber er hat auch ganz viel Traditionelles mit in seine Stile aufgenommen, was wir jetzt bei dem Requiem auch schön hören können. Also er war sehr verpflichtet der Renaissance-Musik und dem Barock auch ganz stark. Also Brahms war ein absoluter auch Bach-Verehrer und seine Fugenkunst, also Brahms Fugenkunst, die sucht wirklich da in der Romantik auch seinesgleichen. Zum Requiem jetzt selbst. Normalerweise versteht man unter einem Requiem entweder die Totenmesse, also die Liturgie der katholischen Kirche, die dann eben auch gesprochen wird, oder auch eine Vertonung dieser Texte, dieser liturgischen Texte. Wir alle kennen, oder die meisten von uns, oder die Gilde hat bereits das Mozart-Requiem gesungen. Wir haben aber auch das John Rutter-Requiem in 2008 gesungen. Und das sind eben die konventionell vertonten Text, was heißt konventionell? Manches an Vertonung ist dann auch unkonventionell, aber es sind eben die Vertonungen genau dieser katholischen Messetexte. Und das deutsche Requiem ist eben nicht das, was man erwartet, dass diese lateinischen Texte einfach auf Deutsch übersetzt werden und gesungen werden. Das kann man sich auch vorstellen. Das Mozart-Requiem zum Beispiel, Uraufführung hier in Deutschland, wurde auf Deutsch gesungen. Das wusste ich gar nicht, habe ich jetzt erst nachgelesen. Das ist bei Brahms nicht so, sondern Brahms hat sich selbst diese Texte aus dem Alten und dem Neuen Testament zusammengestellt. Also er war sehr sicher, und zwar nach der Lutherbibel. Und er war also ausgesprochen bibelsicher, obwohl er sich nicht als den typischen Protestanten bezeichnen würde. Das war also ganz und gar nicht. Ihm ging es darum, dass er dieses Requiem sehr menschlich darstellt. Also das Requiem der katholischen Messe, da geht es um Dies Irae, Tag des Zorns. Ne? Also da, wo sich der sündige Mensch vor Gott verantworten muss und über ihn gerichtet wird. Und Brahms richtet sein Requiem aber nicht auf den toten Menschen an sich, also dass für den toten Menschen gebetet wird, dass er möglichst, ich sage jetzt, in den Himmel kommen möge, sondern es geht ihm um die Hinterbliebenen. Also es soll in erster Linie soll es Trost und Zuversicht für die Hinterbliebenen geben. Und das ist der absolut riesengroße Unterschied zu den anderen lateinischen, katholischen Requiem-Vertonungen. Und er selber sagte, er würde am liebsten den Begriff ein deutsches Requiem, er würde das Wort Deutsch am liebsten rauslassen und würde einfach nur sagen, ein menschliches Requiem, also weil es sich auf den Menschen, der jetzt noch da ist, bezieht. Also, früher, ich habe vorhin schon die musikalischen Exequien von Heinrich Schütz genannt. Die Idee ist zwar schon grundsätzlich revolutionär, immer Texte, also jetzt Texte ganz frei zusammenzustellen. Und interessant ist es auch, dass es ein Komponist ganz alleine tut. Manchmal hat man Librettisten, ne? Also beim Mendelssohn hatte Librettisten für Paulus und Elias. Und hier in diesem Falle hat er sich das selber zusammengestellt und hat etwas ganz Neues und Freies geschaffen. Nichtsdestotrotz, diese Deutschen, also dass deutsche Texte in geistlichen Werken Einzug halten, das gab es eben seit Schütz. Ne? Und wir kennen von Schubert die Deutsche Messe, viele werden die kennen. Auch Beethoven hat eine Deutsche Messe geschrieben. Oder, wie ich schon erwähnte, Mozarts Requiem wurde auf Deutsch immer wieder auch aufgeführt, vor allem auch diese Uraufführung. Und, Moment, jetzt muss ich hier nochmal gucken. Ja, das dazu. Ich versuche mich jetzt ein bisschen kürzer zu fassen, um nicht um 10:30 noch hier mit Ihnen zu stehen. Deswegen springe ich immer ein wenig. Johannes Brahms hat dieses Requiem, und das ist die nächste Besonderheit, über fast 10 Jahre entworfen. Also von den ersten Gedanken, geistliche Musik, die sich mit Trauer auch beschäftigt, also überhaupt diese Musik zu komponieren. Damit hat er nämlich erst 1858 begonnen. Erst, sagen wir, also wenn er 33 geboren wurde, also er wurde 1833 geboren, da war er gerade mal 25 Jahre alt, als dieser Gedanke der Auseinandersetzung mit Texten und mit Musik, die mit Tod zu tun hat, schon in ihm gereift war. Und das hat sicherlich Gründe, dass sein ganz inniger Freund und Mentor, nämlich Robert Schumann, gestorben ist und unter sehr traurigen und tragischen Umständen, letztendlich nämlich in der Nervenheilanstalt, und zwar 1856, also 2 Jahre zuvor, bevor Brahms dann begonnen hatte, sich mit diesem Thema wirklich musikalisch intensiv auseinanderzusetzen. Das wird für ihn sicherlich der Anlass gewesen sein. Und wenn man sich heute einen 25-jährigen Menschen vorstellt, meine großen Jungs sind so, mein mittlerer ist in dem Alter undenkbar. Also es braucht schon viel geistige Reife, das will ich meinem Sohn nicht absprechen, aber diese Reife, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Also er hat ein Ave Maria geschrieben und er hat auch den Begräbnisgesang, den man kennt, auch 1858 geschrieben. Und dann 1861 folgten dann die Texte, die er zusammenschrieb, der ersten 4 Sätze, die er dann für die Requiem-Vertonung nehmen wollte. Und auch im gleichen Jahr 1861 sind dann die ersten beiden Sätze von den insgesamt 7 Sätzen entstanden. Dann brauchte es aber einige weitere Jahre, bis er sich wieder damit befasst hat. Und man nimmt an, man weiß es, es ist nicht absolut verbürgt, dass der Tod seiner Mutter 1865 dann dazu beigetragen hat, sich doch wieder intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und er hat dann also die restlichen Sätze, außer dem 5. Satz, noch dazu komponiert und später auch noch den 5. vervollständigt. Und schließlich 1868 kam das Werk zur Uraufführung. Wobei dieses Requiem im Grunde genommen 3 Uraufführungen hatte. Einmal in Wien, da wurden die ersten 3 Sätze nur aufgeführt, weil man, so habe ich gelesen, dem Zuhörer nicht mehr zumuten wollte. Und diese Uraufführung wurde zwar relativ gut rezensiert, auch von dem besagten Hanslick, aber es kam trotzdem, es war im Grunde genommen ein unschönes Erlebnis, weil zum Ende des 3. Satzes, und ihr werdet den nachher hören, das ist ein sogenannter Orgelpunkt. Auf einem tiefen D sind die ganzen tiefen Bässe des Orchesters im Blech, in den Streichern, im Holz, bleiben immer auf dem D, und auch die Pauke bleibt auf dem D. Und da ist auch die Beigabe mit aller Kraft zu spielen. Und das hat der Pauker wohl, Paukist, ziemlich wörtlich genommen und der hat das ganze Ding zerstört. Also der hat zum Schluss wirklich so, man hörte nur noch diese Pauke und das hat einen ziemlichen Eklat gegeben. Also das Publikum konnte das überhaupt nicht verstehen und deswegen geriet diese allererste Aufführung dieser drei Sätze, blieb nicht in so einem positiven Bewusstsein des Publikums. Und die nächste Aufführung ohne den fünften Satz, aber Satz 1 bis 4 und 6 und 7, wurde dann im Leipziger Dom aufgeführt unter Brahms Leitung selbst. Und da waren viele seiner Freunde, Josef Joachim, sein befreundeter, also eng befreundeter Geigenkumpel und Clara Schumann, sicherlich seine große Liebe. Ne? Das ist ja auch so eine eigene Geschichte, auf die wir auch jetzt nicht eingehen können. Und auch sein Vater war dabei und ansonsten auch noch 2500 weitere Zuhörer. Und da wurde dieses Requiem wirklich enthusiastisch gefeiert. Und später wurde es dann eben, Quatsch, ich sag falsch, das war im Bremer Dom. Und dann die letztendliche Aufführung mit diesem eingefügten fünften Satz, wie wir sie jetzt kennen, das war dann schließlich Leipzig. Robert Schumann hat, als er den 20-jährigen Brahms kennenlernte, in seiner Zeitschrift, also Robert Schumann hat eine eigene Musikzeitschrift rausgegeben. Also er war Verleger und hat da großartige Dienste auch geleistet, indem er auch immer wieder Leute bekannt gemacht hat. Und er hat über Brahms in dem Aufsatz Neue Bahnen geschrieben, wenn er seinen Zauberstab dahin senken wird, wo ihm die Mächte der Massen im Chor und Orchester ihre Kräfte leihen, so stehen uns noch wunderbare Blicke in die Geheimnisse der Geisterwelt bevor. Und diese Mächte der Massen, die werden natürlich irgendwie auch entfesselt in diesem Brahms-Requiem. Ein riesengroßes Symphonieorchester, ganz großer Chor. Und wie ich vorhin auch zu Frau Rebenschneid und Frau Strube schon sagte, letztendlich gipfelt unsere Probenarbeit, wo wir uns vielleicht durch manche kleine Hürde durch oder über die drüber springen, nicht durcharbeiten, also wo wir kleine Hürden nehmen müssen oder wo wir vielleicht einfach das Gefühl haben, auch das wirkt hier spröde. Diese Sprödigkeit, die wird spätestens dann verschwinden. Die Belohnung kommt mit den Aufführungen. Jeder von euch, von den Gildesängern oder von den Chorsängern, die jetzt hier heute dazukommen und Chorerfahrung haben, es ist ein wahnsinnig erhebendes Gefühl, in einem großen Klangapparat oder Bestandteil dieses Klangapparates zu sein. Und wir haben es erlebt beim Elias und beim Paulus. Es ist im Grunde genommen vergleichbar, wo bei Brahms noch ein bisschen größer ist vom Gesamtklang. Also wer diesen langen Atem besitzt und bis dahin durchhält, der ganz bestimmt spätestens dann kriegt er seine Belohnung und die dann gleich dreifach. Wann kann man schon das Brahms-Requiem dreimal an einem Wochenende aufhören? Auch wenn das natürlich anstrengend ist, aber es ist trotzdem, ich glaube, es wird eine Euphorie in Gang setzen, trotz dieses Themas natürlich. Ne? Dieses Thema bleibt natürlich immer, aber es ist groß einfach. Ich werde, denke ich, hier einen ganzen Absatz hier überspringen. Grundsätzlich, ich habe das hier grob zusammengestellt und kann diese Unterlagen, die ich hier habe, die kann ich auch über E-Mail zur Verfügung stellen. Ich muss nur da Abbitte leisten, das ist jetzt nicht bis ins Letzte toll schriftlich ausformuliert. Also das meiste ist ausformuliert, aber es macht manchmal nicht so einen großen Sinnzusammenhang. Aber viele Informationen kann man trotzdem draus ziehen. Also wenn jemand das nochmal haben möchte oder auch diejenigen, die jetzt hier heute nicht da sind für diese Aufnahme sein wird, die können also das per E-Mail noch bekommen und sich auch auf diese Weise in das Werk dann einarbeiten. Und deswegen kann ich guten Gewissens jetzt auch ein kleines bisschen springen und ich komme zur Struktur des Werkes. Das findet man, es ist leider relativ klein gedruckt, also ich hoffe, Sie haben alle Lesebrillen dabei oder können es auch so lesen oder die Arme sind lang genug. Obwohl der ganze Prozess, bis dieses Requiem letztendlich wirklich stand, also fast 10 Jahre gedauert hat, hat das ganze Werk doch eine ganz erstaunliche Einheit, die auch umso erstaunlicher ist, dass Brahms wirklich ein blutjunger Komponist gewesen ist zu dem Zeitpunkt. Und diese Tabelle zeigt jetzt Folgendes auf. Da ist eine wunderbare Symmetrie zu finden. Der Satz 4, wie lieblich sind deine Wohnungen, wir haben das jetzt bezeichnet als idyllischen Ruhepol, so habe ich es irgendwo auch gelesen, und das ist auch sehr, sehr bezeichnend, in der Mitte des Werkes. Und spiegelsymmetrisch fächert sich das so auf, und ich fange mal von außen nach innen an. Der erste und der letzte Satz, beide sind in F-Dur. Beide sind circa 10 Minuten lang und beide sind relativ verinnerlicht. Also da fehlt noch die Dramatik. Das sind einfach sehr schöne, getragene Sachen. Forte wird selten gesungen. Es ist viel im Piano-Bereich auch zu finden. Und vor allem, und das ist ganz, ganz großartig, das Werk beginnt mit selig. Und es endet auch mit dem Wort selig. Da ist also ein ganz toller Bogen gespannt. Und auch die musikalische Motivik des ersten Satzes wird ganz am Ende des letzten Satzes dann auch noch einmal aufgenommen. Und dadurch also spannt wirklich Brahms einen Wahnsinnsbogen. Nur, dass anfangs diejenigen, die übrig bleiben nach dem Tod eines geliebten Menschen, selig sind. Und zum Schluss ist es dann doch auch der Tote selbst. Wenn wir uns dann nach innen vorarbeiten, zweiter und sechster Satz, das sind die beiden absolut dramatischen Sätze, die in diesem Werk vorkommen. Sie sind auch ähnlich lang, sie sind zumindest so die längsten Sätze dann auch des Werkes. Und erstaunlich ist, dass auch diese Sätze, genau wie alle restlichen Sätze, immer im Dur enden. Das wüsste ich bei keinem einzigen Requiem. Ich habe sie nicht durchgeschaut und es gibt tausende von Requiem-Vertonungen generell. Aber das ist schon wirklich, also da merkt man die positive Kraft, die Brahms auch mit diesem Werk ausstrahlen möchte. Ne? Er möchte Trost geben und er möchte nicht noch mehr niederknüppeln sozusagen in der Trauer. Und hier sehen Sie auch im zweiten Satz von B-Moll nach B-Dur und im vorletzten Satz von C-Moll nach C-Dur dann auch immer. Also immer dieses Aufhellen in die entsprechende Dur-Tonart. Die Sätze 3 und 5 wiederum, das sind die Sätze, in denen die Solisten vorkommen. Also im sechsten Satz, in dem dramatischen, ist der Bariton auch nochmal zugegen. Aber in 3 und 5 sind die Solisten dabei, im dritten der Bariton, im wunderbaren fünften Satz dann die Sopranistin, für die wir übrigens die Jamina Modis engagiert haben. Das ist ihr erster Brahms. Sie hat sich durchgeschaut und hat gesagt, ja, also ich habe sie gebeten, ganz ehrlich zu sagen, ob das ihr Fach ist, weil ich kenne da ihre Stimme zu wenig, um das wirklich beurteilen zu können. Sie sagt, ja, das passt gut. Und ich vertraue ihr da total und freue mich einfach total, dass wir sie haben. Und den Bariton, das jetzt so nebenher, da haben wir den Stefan Freiberger engagiert, den manche von euch gehört haben im Liederabend in Kloster Heider, wo ich ihn begleiten durfte. Gut, diese Sätze sind etwas kürzer, 3 und 5. Und dann kommt eben dieser vierte Satz, der diesen Ruhepol innerhalb des Requiems darstellt. Und interessant ist auch, dass sich diese ersten drei Teile noch sehr mit Trauer befassen, obwohl natürlich immer wieder auch aufhellende, tröstliche Teile dort auch schon vorhanden sind. Während die letzten drei Teile, die letzten Sätze des Requiems, wirklich absolut dem Trost zugewandt sind und die Zuversicht ausstrahlen sollen, dass es eben ein Leben nach dem Tod geben wird. Und auch, dass man sich wiedersehen wird. Denke, wir können starten. Jetzt haben wir keinen Soundcheck gemacht, aber du hast vorhin irgendwas, ich habe was gehört, ne? Du hast sicherlich irgendwie probiert. Das, denke ich, wird gelingen. Jetzt ist meine Frage, wer von Ihnen hat einen Klavierauszug schon dabei? Umgekehrt, wer hat nichts dabei? Ja, das sind doch viele. Das habe ich mir fast schon gedacht, ich versuche eine Mischung zu machen. Ich wollte ursprünglich eigentlich anhand des Klavierauszuges irgendwie durch das Werk führen und immer, falls jemand nicht dabei hat, jemand anders dann reingucken. Also wir können es ja vielleicht so machen, dass diejenigen, die keinen dabei haben, vielleicht beim Nachbarn schauen können. Aber ich versuche so... Moment, jetzt suche ich hier was. Ich werde aber, keine Sorge, diejenigen, die jetzt keinen Klavierauszug haben, die sollen trotzdem auf ihre Kosten kommen. Ich werde versuchen, wirklich weitestgehend anhand der Texte, die ja jetzt jeder in der Hand hat, da durchzuführen. Ja? Und werde vielleicht allenfalls im Klavierauszug immer mal wieder ein bisschen darauf hinweisen, was da vielleicht an musikalischen Feinheiten noch zu finden ist. Genau. Also, wir starten jetzt mit dem ersten Satz. Ihr könnt ausdrücklich, wer einen Bleistift dabei hat, kann einen Bleistift auch zur Hand nehmen, kann sich das auch notieren, wenn ich irgendwelche Infos zu einzelnen Passagen vielleicht geben sollte. Aber auch das muss nicht sein. Da steht schon so viel drin. Genau. Sollten von Walter Edeling Eintragungen drinstehen, dann ist das eine kleine Hausaufgabe, außer den Anekdoten, die man vielleicht irgendwo am Rand gekritzelt hat, die Eintragung bitte, bitte wegzumachen, sonst werden wir rasend. Keiner weiß mehr, was von Edeling ist, was von mir stammt. Und genau, also das heißt, werden wir rasend, werde ich rasend. Also so sehr Edeling auch verehrt wird, zu Recht, das, oder schafft euch einen zweiten Klavierauszug an und stellt den Edeling in den Schrank. Erster Satz.
Sollen wir loslegen?
Nee, ich muss. Ach, du musst erst mal ich warte sagen. Nur auf ein bisschen Ruhe. Dieser erste Satz ist dreiteilig, was man jetzt bei diesen Texten gar nicht so sehen kann, bei dem Textblatt, weil zum Schluss nach dem Psalmtext wieder diese Seligpreisung aus der Bergpredigt, selig sind die da leidtragen, noch einmal anschließt. Also es hat eine typische A-B-A-Form. Und alle drei Teile sind im Dur, nämlich F-Dur, und dann der Mittelteil ist in Des-Dur und dann kommt auch wieder dieses F-Dur. Sehr interessant ist, dass dieser gesamte erste Satz ohne die Violinen gespielt wird. Also das Orchester spielt also relativ viele. Ich glaube, das große Blech ist da weniger dabei. Ich habe jetzt den Partitur nicht so genau durchgeschaut, aber die Violinen fehlen auf jeden Fall. Und das soll eine melancholisch verhangene Grundstimmung einfach erzeugen. Und dann die ersten Töne des Chores, die sind a cappella. Und da huldigt Brahms schon den Meistern im Grunde genommen der alten Kirchenmusik. Ne? Also in der Renaissancezeit wurde ganz viel a cappella gesungen, die Gregorianik. Aber auch die Lutherchoräle, ne, wurden oft a cappella gesungen. Und das ist also die alte Praxis der alten Kirchenmusik. Und ich denke, aus dem Grunde ganz bewusst hat er also gleich so mit einem a cappella Start begonnen. Und darauf achten könnt ihr, auch diejenigen, die jetzt keinen Klavierauszug haben, gewisse Affekte, die in dieser Nummer, aber auch in vielen anderen Teilen des Requiems vorkommen. Affekte nennt man in der Musik musikalische Umsetzung von irgendwelchen Dingen, die gerade textlich zum Ausdruck gebracht worden sind. Ob das jetzt Gefühle sind, aber es können aber auch ganz bestimmte Motive, irgendwas sein, ne? Ganz bestimmte Bilder, die lautmalerisch dargestellt werden sollen. Und hier geht es um Gefühle, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Also achtet vielleicht gleich drauf, wenn diese Passage kommt, wie Brahms das umsetzt, dass er diese Freude zum Ausdruck bringt. Aber auch die Tränen. Jetzt haben wir hier leider kein Instrument. Das erste Mal, wo der Text, die mit Tränen säen, das ist für die Klavierauszugsleute der B-Teil, das ist der Takt ab dem Takt 47 in den Männerstimmen. Da ist das Wort Tränen, aber auch alle anderen werden es hören. Das sackt richtig runter, als ob in dem Moment die Knie nachgeben vor lauter Trauer. So habe ich das sofort empfunden, als ich es bewusst in die Richtung gehört habe. Und ohnehin handelt es sich an dieser Passage immer um sogenannte Seufzermotive. Wir kennen das aus der Barockzeit von Bach. Ja, dam, ba, dam, ba. Das sind solche oft Abwärtsbewegungen als regelrechte, das nennt sich in der Fachsprache auch Seufzermotive. Genau. Und die gleiche Stelle kommt auch, sie gehen hin und weinen. Da krachen schon wieder bei dem Weinen wirklich, die kracht man in sich zusammen. Ne? Das sackt in sich dann ab. Das sind so Kleinigkeiten, auf die ich einfach hinweisen möchte, die wir im Laufe der Zeit, wenn wir uns das Werk erarbeiten, natürlich immer, wo wir immer tiefer eintauchen, wo ich noch weitere Anmerkungen dazu dann auch geben kann. Und der ganze Satz endet sehr, sehr, sehr tröstlich. Sie sollen getröstet werden. Und dieses Tröstliche ist wirklich ganz wunderbar musikalisch umgesetzt. Im ganz zarten Piano zum Schluss ganz helle Harfenklänge, die sich nochmal aufwärts bewegen. Also der Trostaspekt ist trotz dieser drei ersten Sätze, wo ganz viel auch die Angst vor dem Tod vordergründig sein soll, immer schon in jedem dieser Sätze auch gewährleistet. Okay, dann hören wir mal den ersten Satz.
Oh. Ich hoffe, es ist laut genug.
Geht's nicht? Mir geht nicht? Okay. Ah, es ist, glaube ich, gut. aus Zeitgründen. Eigentlich tut einem das weh, wenn man das, diese Sätze nicht zu Ende bringt. Aber dann kommt wieder eine Art Reprise, ne? Der A-Teil aber in veränderter Form. Und dann kommt eben so dieses helle, lichte Ende. Können Sie mich auch verstehen, wenn ich jetzt sitze, oder ist das wesentlich unangenehmer? Geht das noch? Okay, dann. So, zum zweiten Satz, von dem ich ja schon sagte, dass er einer von den beiden sehr dramatischen Sätzen sei. Die Wirkung dieses Satzes, da war ich war auch noch Kind, als ich das zum ersten Mal hörte, da war ich wirklich völlig geflasht. Das liegt, ich will vielleicht nicht zu viel vorwegnehmen, das müssen Sie vielleicht selber auf sich gleich wirken lassen. Es wirkt ein bisschen wie ein ganz unerbittlicher Totentanz. Ja? Also das ist, es hat eine gewisse Gnadenlosigkeit, auch durch die Paukenmotive, immer dieses da-ba-ba-bam, ba-ba-ba-bam. Das zieht sich so durch diesen ganzen Anfang hindurch und soll eben auch zum Ausdruck bringen, den Text natürlich unterstreichen, denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blumen, das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen. Also die Vergänglichkeit des Menschen wird da angesprochen und das ist, da ist nicht dran zu rütteln, das wird so sein. Und deswegen ist sicherlich das auch so unerbittlich von der Musik her geschrieben. Der Mittelteil wiederum ist sehr hell und licht. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis auf die Zukunft des Herrn. Siehe, ein Ackermann wartet auf die köstliche Frucht der Erde. Also auch hat wieder diesen tröstlichen, selbst auch in diesem Satz, diesen tröstlichen Gedanken. Ich komme aber doch noch mal einmal zu dem Anfang, also diesem unerbittlichen Anfang zurück. Da startet der Chor im Unisono und diese Wirkung, die sucht wirklich seinesgleichen. Ich sage ja immer wieder, Unisono ist, also Unisono, wenn alle Stimmen das Gleiche singen, das hat oft eine viel größere Wirkung als eine Vierstimmigkeit oder eine Sechsstimmigkeit, weil so ein Fokus auf diese Melodie auch gelegt wird. Ne? Das ist so ein Strahl und dadurch kriegt es auch so eine Kraft. Und was ganz toll ist, nicht nur an dieser Stelle, auch an anderen Stellen des Brahms-Requiems lässt sich eine Verwandtschaft zu dem Choral, zu dem alten Choral, wer nur den lieben Gott lässt walten, herstellen. Und man kann das in diesen, oh, ich komme hier ganz durcheinander mit meinen ganzen Unterlagen, aber wir haben hier ein paar Kirchenmenschen unter uns, die könnten ganz sicher, doch, ich habe es hier, die Strophe auch nennen, ich kann sie nicht auswendig alles. Ihr kennt ihn vielleicht. Das ist, wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allzeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. So, und jetzt, wenn ich das mal in der Tonlage, wie wir jetzt gerade den Choral angesungen haben, wenn nur den lieben Gott lässt walten, wenn wir da jetzt mal auf Seite oder im Takt 22, 23 mit Auftakt, wenn der Chor losgeht, ich singe das mal in der Tonhöhe. Na, 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 na. Und wer das andere wird? Es geht auch zu einem tiefen Ton. Und das ist also eine ganz deutliche Anlehnung an diesen Choral. Und das ist irgendwie auch was ganz Wunderbares, weil Brahms eben diesem einerseits dieser Totentanz, und er mildert den Tod aber schon ab durch die Zuversicht dieses Glaubens, wer Gott eben walten lässt. Ne? Der kann, also wer auf ihn vertraut, der hat eben auf keinen Sand gebaut. Das finde ich schon eine unglaublich tolle Idee. Und wie gesagt, dieser Choral, wer nur den lieben Gott lässt walten, zieht sich sowieso durch mehrere Stellen in dem Requiem. Gut, dann kommt eben dieser etwas hellere Satz, so seid nun geduldig. Und dann erscheint der nächste Teil, dieses denn alles Fleisch, es ist wie Gras, also die Wiederholung des Anfangs, das scheint wie so ein Rückfall in diese Ausweglosigkeit, ne, in diese depressive Stimmung da auch wieder zu sein und löst sich aber dann in die ja, vielleicht in einer Art Lösung sozusagen, aber das Herrenwort bleibet in Ewigkeit. Und dieser Teil, dieses Aber des Herrenwort, das ist ein absoluter musikalischer Fingerzeig. Das beginnt unglaublich stark mit dem Chor, mit so einem Gesamtkompaktklang des Chores, also wie wirklich so Aber des Herrenwort. Also vor allem auch dieses Aber ist auch schon vom Rhythmus her, kriegt das so einen Stellenwert, das werdet ihr merken, das kriegt eine starke Betonung. Und was auch ganz großartig ist, also das ist, ich zeige, das ist die, dann der Takt 100, nee, Takt 199 ungefähr oder 198, da startet dieser Teil, aber das Herrenwort bleibet. Es ist ein richtig triumphales Signal, was da jetzt ausgesendet wird. Und achtet dann einmal darauf, wie dieses Ewigkeit komponiert ist. Es bleibt ganz lang stehen, dieser Ton, gerade in den Sopranen, ne? Also um diese Ewigkeit zum Ausdruck zu bringen. Das kennen wir von ganz vielen Komponisten, haben wir auch schon in anderen Werken so gehabt. Und dann startet ein ganz wunderbares Fugato, die Erlöseten des Herrn, genau. Das ist dann ab Takt 206. Das ist also hier bei unseren Textvorgaben in der rechten Spalte oben dann. Und schön ist auch da wieder, sind auch die Affekte, also dieses musikalische Ausdrücken von Stimmungen zu hören, auch für diejenigen, die keinen Klavierauszug haben. Die Freude, wie die Freude wieder zum Ausdruck gebracht wird. Und diese ganze Fuge oder dieses Fugato, das hat ein ganz großes Gegengewicht zur Trostlosigkeit des Anfangs. Das ist also, es öffnet sich einfach in richtige Freude. Und bemerkenswert finde ich, dass sich Brahms zwar bei der Freude bis zu einem Fortissimo hin steigert, Takt 224 zum Beispiel, und dann kommt aber dieses Wird über ihrem Haupte stehen, ist im absoluten Piano. Das hat für mich sofort die Assoziation schon von überirdischer Freude gehabt. Man muss es nicht mehr weltlich mit so einer Lautstärke ausdrücken, sondern es ist wirklich, es bekommt was Sphärisches schon. Diese Effekte hat er ein paar Mal reingebracht. Dieses trotz der Freude, in diesem Freudeduktus, in dem man sich noch befindet und der freudigen Musik, ganz ins Piano zurückzugehen, wie eine Art Akzentgebung durch das Piano. Man muss es nicht durch Lautstärke darstellen, sondern das Gewicht wird noch viel größer auf dem Textinhalt, wenn es plötzlich ins Piano gebracht wird. Sehr schön ist auch, die Freude ist nicht durchweg. Es heißt, Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird weg müssen. Und der Schmerz und das Seufzen wird auch wiederum durch Affekte dargestellt. Das sehen die Menschen mit Klavierauszug in Takt 239 folgende. Das ist wie ein Innehalten und wie ein sich mühsam da durcharbeiten sozusagen, mit Pausen dann wieder. Und dann wird weg sein, auch dieses wird, wie es weggenommen wird. Also da könnt ihr nachher ein wenig drauf achten. Und dieser ganze zweite Satz endet wirklich mit einer Vision, so will ich das mal ausdrücken. Nur im Piano im Grunde gesungen, einmal schwingt es sich nur total zum Forte auf, also es ist also jetzt der Ende des Satzes, der endet Takt 300 noch was, und endet dann letztendlich ganz leise. Also es hat auch was sehr, sehr Sphärisches. Diesen Satz möchte ich euch in Gänze jetzt doch vorstellen.
Es kann nur sein, dass eben die Piano- und Pianissimo-Stellen nicht so durchkommen, aber ihr habt selbst gehört, eben wie die Forte-Stellen schon die Boxen überfordern.
Ja, also genau.
Da ist
genau
die Lautstärke sowas von laut, das andere ist nicht lauter zu kriegen.
Ja.
Es ist einfach die Dynamik auf der Aufnahme, ist so.
Also diese Fuge, ich habe das auch eben so erfunden, da geht es, die Erlöseten des Herrn. Und dieser Beginn dieses Fugenthemas ist auch wirklich wie so eine Erlösung aus dem, was vorher irgendwie auch so war, auch so, was sich teilweise auch wirklich an Beklemmung ja auch so aufgestaut hat, ne? Durch dieses, denn alles Fleisch, das ist natürlich ein Wahnsinnsthema auch. Ich möchte einmal betonen, weil das vielleicht die wenigsten nachgerechnet haben, also diese ersten beiden Sätze, dieser erste und der zweite Satz, 61 geschrieben, also 1861 geschrieben, da war Brahms 28 Jahre alt. Und ich, also das hat für mich so einen Tiefgang, das ist phänomenal.